NDR Info.
Ausland. Das Magazin.
Wie geht Israel im Gazastreifen weiter vor? Welchen Einfluss können die USA nehmen? Fragen, die derzeit genauso wichtig wie unbeantwortet sind. Wir schauen heute in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt in den Libanon und fragen, wie groß dort die Angst davor ist, weiter in den Konflikt hineingezogen zu werden und wie die Rolle der Hisbollah zu bewerten ist. Wir sind auch in Kambodscha, in Angkor Wat. Dort werden viele Khmer ganz in der Nähe der Tempelanlagen gegen ihren Willen umgesiedelt. Und in Japan hat unsere Korrespondentin ein Demenzcafé am Rande Tokios besucht. Eine sinnvolle Einrichtung in einem Land mit rapide alternder Bevölkerung. Israel und der Libanon teilen eine Grenze, an der nie wirklich Ruhe herrscht. Im Südlibanon sitzt die Hisbollah, letztlich Staat im Staate Libanon, militärisch hochgerüstet und beschießt den Norden Israels mit Raketen. Unklar ist, wie Israel sich auf Dauer verhalten wird. Derzeit kann sich Ministerpräsident Netanyahu einen Einmarsch im Südlibanon wohl nicht leisten, aber das könnte sich schnell ändern. Im Libanon ist die Sorge daher groß, die Solidarität mit der islamistischen Terrormiliz Hisbollah allerdings auch, berichtet Anna Osius.
Fahrt in den Süden des Libanon, dorthin, wo der Krieg nahe ist. Gelbe Hisbollah-Flaggen, Betonwände, Sandsäcke markieren einen Checkpoint. Einigen Palmen am Straßenrand fehlt die Krone, nur noch kahle Stämme ragen aus der Erde. Zeugen des letzten Krieges gegen Israel, erzählen die Menschen hier.
So now we're in the south.
This side is the gate of the south.
Nicht weit von hier zerstörte vor einigen Tagen ein israelischer Luftangriff eine Fabrik als Reaktion auf die zahlreichen Raketen, die Hisbollah aus dem Südlibanon auf Israel abgefeuert hat. Die Hisbollah hat hier im Süden das Sagen. Und nicht nur hier. Die Macht der Miliz ist im Libanon allgegenwärtig. In Saida, der größten Stadt im Süden, funkeln Lichterketten als Ramadan-Dekoration über der Einkaufsstraße. Autos stauen sich hupend durch den Kreisverkehr. Das Grenzgebiet ist nur etwa eine Autostunde entfernt. Theoretisch könnte auch hier jederzeit eine israelische Rakete einschlagen. Natürlich machen wir uns Sorgen um unsere Familie, unser Zuhause, unsere Kinder, räumt Parkplatzwächter Mahmoud ein. Wir beten, dass nichts passiert. Aber manche sagen auch, Hauptsache, es passiert noch irgendetwas. Alles ist besser als jetzt. Wir leben, sind aber wie tot. Es gibt kein Einkommen, keine Perspektive, nichts. Die schwere Wirtschaftskrise im Libanon macht den Menschen hier noch größere Sorgen als der drohende Krieg. Der Konflikt mit Israel hat unserer Wirtschaft den Rest gegeben, klagt Geschäftsmann Mohammed. Was haben wir denn gerade? Krieg oder Frieden? Wir wissen es nicht. Keiner weiß, was der nächste Schritt ist. Die Politiker spielen ein Schachspiel, auf das man sich nicht verlassen kann. Irgendwie scheint es, als hätten sich die Menschen im Libanon im Laufe der vielen Krisenjahre daran gewöhnt, im Kriegszustand zu sein. Oder so wie jetzt in einer Art halben. Krieg ist normal, das war mein halbes Leben lang so. Diesen Satz hören wir immer wieder. Und weil die Menschen nicht wissen, was kommt, machen sie erst mal weiter wie bisher. In Libanons Hauptstadt Beirut gehen die jungen Leute feiern. In den verschneiten Bergen sind die Skipisten voll. Im Süden ist Krieg. Vielleicht ist es diese bizarre Gleichzeitigkeit, die den Libanon ausmacht. Wenn wir schon keine Zukunft haben und eine düstere Vergangenheit, dann leben wir halt im Jetzt, sagt Rita, die aus dem Süden stammt. Das hat etwas mit Libanons Anpassungsfähigkeit zu tun. Wir Libanesen lieben die Schönheit und wir haben dieses unstillbare Bedürfnis, uns gut zu fühlen. Wenn du keine Chance hast, auch nur ein bisschen für die Zukunft zu planen, dann lebst du halt immer im Jetzt, bist immer im Moment. Spaß und Krieg in einem Land, bittere Armut und durch die Straßen röhren Fabrik neue Luxusautos. Die Absurdität des Libanon. Die Hisbollah empfinden viele, gerade im Süden des Landes, als Schutzmacht. Wir fürchten uns vor nichts. Die Männer im Widerstand sind stark. Gott möge sie schützen, sagt Sockenverkäufer Hamseh und prahlt, ich bin ein stolzer Sohn des Südens. Widerstand nennen sie hier den Kampf gegen Israel. Große Plakate am Straßenrand zeigen sogenannte Märtyrer. Jeder betont uneingeschränkte Solidarität mit den Palästinensern in Gaza. Wird es ihn jemals geben, den Frieden mit Israel? Eher würden wir sterben, sagt der freundlich zwinkernde Juwelier an der Straßenecke. Und Parkplatzwächter Mahmoud betont, wenn es wirklich losgehe mit dem Krieg, sei auch er sofort bereit zu kämpfen. Einige Kilometer südlich von Zaida sind die gestrandet, die den Krieg bereits erlebt haben. Montana Hotel steht in großen Lettern auf der Glastür eines langgestreckten Gebäudes in Libanons malerisch-mediterraner Landschaft. Ein großer Pool erinnert an luxuriöse Zeiten. Heute ist das Wasser abgelassen, das leere Becken eingezäunt. Die Gäste im Hotel sind keine Urlauber mehr, sondern Kriegsflüchtlinge. Wir sind geflohen, weil die Flugzeuge über uns hinwegdonnerten und schossen, erzählt Familienvater Ali. Er stammt aus einem Dorf direkt an der Grenze zu Israel. Der Krieg tobte über unseren Köpfen. Wir sind weg mit dem, was wir am Leibe trugen. Niemand ist mehr in unserem Dorf. Die meisten Ortschaften an der Grenze sind verlassen. Mehr als 80.000 Menschen sind laut UN bislang vor den Kämpfen im Südlibanon geflohen. Warum sind wir hier, hat Ali mit großen Lettern an die Hotelzimmertür geschrieben. Eine Frage an die Mächtigen dieser Region, sagt er. Das Leben sei schwierig in dem ehemaligen Hotel. In seinem Dorf hat Ali als Friseur gearbeitet, aber Geld verdienen kann er hier damit nicht. Wem soll ich hier Geld abknöpfen fürs Haare schneiden? Wir sind doch alle in derselben Lage. Manchmal schneide ich hier jemandem die Haare und gebe ihm danach noch Geld. Wir sind alle am Boden, mental und finanziell. Nachts spielen wir Karten. Was sollen wir machen? Es gibt keinen Fernseher und kein Internet. Wir sind wie in einem Gefängnis hier. 62 Zimmer hat das Hotel und in jedem wohnt eine Familie aus dem Süden. Ali, seine Frau und die drei Kinder schlafen auf Matten auf dem Boden. Möbel gibt es nicht in dem kargen Zimmer. Nur auf einer kleinen Ablage steht ein Plattenkocher als Küchenersatz. Alis Frau Fatima macht sich vor allem Sorgen um die drei Kinder. Die Kinder gehen hier nicht zur Schule. Schon seit 3 Jahren ist das ein ständiges Hin und Her. Erst Corona, jetzt der Krieg. Sie haben zu viel verpasst. Es gibt hier keine Zukunft. Und welche Zukunft haben sie überhaupt? Vater Ali zuckt mit den Schultern. Du fragst mich nach morgen? Falls wir morgen überhaupt noch leben. Wir sind immer noch in Gefahr. Wir sind immer noch im Süden. Wir sind nicht in Sicherheit. Die Familie wünscht sich nur eines, zurück nach Hause, in das Dorf an die Grenze zu Israel. Aber ob und wann das möglich sein wird, kann im Libanon niemand sagen. Die Kämpfe im Süden, so fürchten viele, könnten noch lange weitergehen oder zu einem richtigen Krieg anwachsen. Als es in dieser Nacht über der Hauptstadt Beirut mehrmals gewaltig donnert und rumpelt, fragen die ersten Anwohner ihre Nachbarn, bombardiert Israel jetzt die Hauptstadt? Erst als der Regen losprasselt, wird klar, über dem Mittelmeer geht nur ein Gewitter runter. Der Gedanke an Krieg im Libanon hat man sich an ihn fast schon gewöhnt.
Anna Osius, Anna, du warst in den vergangenen Tagen im Libanon in Beirut. Wie groß ist aus deiner Sicht das Risiko, dass der Libanon weit in den Israel-Gaza-Konflikt hineingezogen wird, also weiter als bisher?
Ja, also ich glaube, die Gefahr besteht sicherlich, aber momentan ist das sehr, sehr schwer abzusehen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Hisbollah den ganz großen Krieg mit Israel will und andersrum offenbar auch nicht. Sonst hätten wir ja jetzt fast ein halbes Jahr nach dem 7. Oktober nicht immer noch in Anführungsstrichen nur Raketen vom Südlibanon auf Israel und andersrum, so schlimm das schon ist. Aber wir hätten wahrscheinlich eine deutlich heftigere Eskalation. Natürlich ist die Wortwahl in den Propaganda-Ansprachen eine völlig andere. Da gibt sich die Hisbollah nach wie vor sehr, sehr kämpferisch. Aber eigentlich kann sie angesichts der maroden Gesamtsituation im Libanon eigentlich gar kein Interesse an einem großen Krieg und einer damit ja großen Zerstörung, vor allem der Infrastruktur, wie beispielsweise dem Flughafen von Beirut, haben. Trotzdem ist natürlich alles möglich. Es kann natürlich auch sein, dass Israel irgendwann der Kragen platzt und die sagen, wir weisen Hisbollah jetzt endgültig in die Schranken. Die Leute stellen sich auf jeden Fall darauf ein. Es gibt Evakuierungspläne, beispielsweise für Waisenhäuser. Viele Leute kaufen sich ein Haus in den Bergen. Makler sagen, dass da die Nachfrage auch deutlich gestiegen ist. Trotz aller Kriegssorge, die Solidarität mit den Palästinensern, die ist im Libanon auf jeden Fall da und auch die Wut auf Israel, muss man sagen.
Ja, das ist klar. Wer Libanon kennt, weiß, wie tief diese Wut sitzt. Reden wir gleich auch nochmal drüber. Aber eben, du sagst es, alle oder jedenfalls viele im Libanon machen sich große Sorgen, was da passieren könnte. Ist denn die Unterstützung für die Hisbollah, die ein Teil des Problems ist, trotzdem groß?
Ja, also ich habe tatsächlich keinen einzigen Menschen gesprochen, der explizit gegen die Aktion, gegen die Angriffe der Hisbollah ist. Ganz viele unterstützen das. Und das, obwohl ich mich ja wirklich mit sehr unterschiedlichen Gegenden bewegt habe, mit sehr vielen unterschiedlichen Schichten auch gesprochen habe. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber es ist sehr auffällig, dass auch Menschen, die normalerweise die Hisbollah sehr kritisch sehen, jetzt angesichts der Bilder aus Gaza wirklich die Hisbollah in einem anderen Licht betrachten und auch ihr politisches Versagen, ihr Versagen für den Staat Libanon trennen vom militärischen Arm, den viele jetzt als Schutz empfinden. Und das finde ich doch sehr interessant, also dass auch die jüngere Generation, die ja eigentlich für Erneuerung, für Veränderung im Land ist, jetzt Sätze sagt wie, wir fühlen uns durch die Hisbollah beschützt, die militärische Stärke ist gut, die wir im Libanon haben. Da fällt in diesem tiefen Hass auf Israel dann auch schon mal so ein Satz wie, sonst ginge es uns ja auch wie den Menschen in Gaza. Also das ist schon haarsträubend, aber eine sehr, sehr große Solidarität, eine sehr große Einseitigkeit und wirklich auch ein erschreckend geringes bis null Vorstellungsvermögen, dass es jemals einen Frieden mit Israel geben könnte.
Also kann man sagen, der schwache, der ja kaum vorhandene Staat Libanon macht die Hisbollah erst richtig stark, ne?
Ja, ein bisschen hat man den Eindruck, dass es da eine wirklich größere Solidarität gibt zur Hisbollah als vorher. Und interessant ist auch, also nur eine kleine Beobachtung an der Corniche, an der Uferpromenade von Libanons Hauptstadt Beirut, da hing ein Plakat, drei junge Männer waren drauf abgebildet, sogenannte Märtyrer, die eben im Kampf gegen Israel vor ein paar Tagen im Südlibanon auch getötet wurden. Und das Interessante ist aber eben, diese drei waren keine Hisbollah-Kämpfer, sondern es waren keine Schiiten, es waren militante Sunniten, die eben dort Seite an Seite mit der Hisbollah-Kämpfer kämpfen. Also wirklich vereint in der gemeinsamen Sache Kampf gegen Israel, so wie ja auch die Hamas sunnitisch ist und trotzdem vom Iran und von der mehrheitlich schiitischen Achse des Widerstands gegen Israel unterstützt wird. Also wir sehen da durchaus ein Zweckbündnis im gemeinsamen Kampf, dem gemeinsamen Feindbild Israels.
Ja, du hast den Iran gerade erwähnt. Die Hisbollah ist ja militärisch offenbar sehr, sehr viel besser gerüstet als die Hamas. Hört und liest man immer wieder. Ist sie damit auch unabhängiger vom Iran?
Na, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Also einige Beobachter sagen, dass die Hisbollah schon ihr eigenes Ding macht auf jeden Fall und sich auch längst vom Iran ein Stück weit emanzipiert hat, weil sie eben militärisch sehr viel besser gerüstet ist und weil sie eben auch ihre eigenen Interessen für den Libanon vertritt. Aber andere sehen ganz klar immer noch dieses sehr enge Bündnis. Ein Mann hat zu mir gesagt, keine Entscheidung hier im Libanon wird innerhalb des Libanon getroffen. Alles kommt von außen. Wir sind nur das ausführende Element. Und wenn man sich das auf einer Karte anschaut, dann sieht man ja auch sehr eindrucksvoll diese Achse, die der Iran da geschaffen hat. Das war ja immer das Ziel des Iran, ein Landweg vom Iran, Irak, Syrien bis dann Libanon und zum Mittelmeer, dass eben auch Güter wie Waffen leicht auf dem Landweg geschmuggelt werden können. Und deshalb hat der Iran sich ja auch im Syrienkrieg so engagiert und sich eben an die Seite Assads gestellt, damit er auch in diesem Land die Strippen mitziehen kann. Jetzt die Husis im Jemen kommen auch noch dazu. Das spielt natürlich dem Iran auch noch in die Hände. Also das ist diese sehr oft ja momentan zitierte Achse des Widerstands gegen Israel.
Die Lage im Libanon, im Staat Libanon ist, kann man schon sagen, nicht katastrophal. Die Wirtschaft am Boden, der Staat eigentlich pleite. Die Regierung kaum vorhanden, haben wir eben schon mal erwähnt. Wie können denn dann, wenn wir mal in die Zukunft schauen, überhaupt Perspektiven entstehen?
Ja, das Wichtigste, das sagen alle, wäre zunächst mal, dass dieses Land wieder einen Präsidenten bekommt und überhaupt eine neue Regierung, eine funktionsfähige Regierung erhält. Das Land befindet sich ja jetzt seit anderthalb Jahren ohne Staatsoberhaupt in einer Art Lähmung. Es gibt einen kompletten Stillstand. Man kann sagen, dieses Land taumelt wirklich kopflos durch die Krise, weil sich eben die Parteien, die politischen Lager gegenseitig blockieren. Es gibt eine Pattsituation. Auch dieses religiöse Proportsystem, das ja nach dem langjährigen Bürgerkrieg eingeführt wurde, lähmt die Politik ein Stück weit und deswegen kann es eben keine weitreichenden Entscheidungen geben. Und dabei bräuchte der Libanon dringend einen neuen Präsidenten und eine funktionierende Regierung, denn du hast es angesprochen, eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen der Geschichte gibt es im Libanon. Die Währung hat mehr als 95% ihres Wertes verloren. Der Staat ist faktisch pleite. Zwei Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze und Geldhilfen von außen gibt es eigentlich nur dann und würde es nur dann geben, wenn Vorgaben umgesetzt werden. Und diese Vorgaben heißen eben auch, dass das Geld nicht immer in dunklen Kanälen und den verschiedenen Taschen verschwindet. Also Korruption ist natürlich im Libanon auch ein ganz großes Problem.
Ja, schauen wir noch einmal auf das Verhältnis zum, ich sage jetzt mal, Nachbarn Israel. Die Feindschaft zu Israel, die sitzt ja sehr, sehr tief, hast du eben auch schon geschildert. Lässt sich das vielleicht für kommende Generationen ändern?
Ich halte das für sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir anschaue, mit wie viel Hass, mit wie viel Schaum vor dem Mund die Menschen über Israel, gegen Israel sprechen, wie selbst gebildete Leute im Libanon den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober sofort mit einem Ja, aber kommentieren. Sprich, ja, das sei alles ganz schlimm, aber Israel habe ja seit Jahrzehnten die Rechte der Palästinenser verletzt. Das ist ja mal die Argumentation. Dann sieht man einfach, wie tief seit Generationen diese Haltung sitzt, dass Israel zu Unrecht existiert. Ich bin da sehr wenig optimistisch und man muss sich natürlich nichts vormachen. Die aktuelle Situation in Gaza, die macht diese Gräben nur noch tiefer. Jedes weitere tote Kind in Gaza verschärft diese Wut. Das prägt jetzt neue Generationen.
Anna Osius war das über die derzeitige Lage im Libanon. Anna, ich danke dir.
Dankeschön.
Kambodscha hat sich unter der Herrschaft des autokratischen Hun Sen zunehmend zu einer Diktatur entwickelt. Eine Opposition gibt es nicht mehr. Was richtig ist, bestimmt der Premier. Und der hat entschieden, dass ganze Wohnviertel in der Nähe der Tempelanlage Angkor Wat umgesiedelt werden, gegen den Willen der Menschen, die dort leben. Aber das ist einem Autokraten am Ende egal. Er möchte das UNESCO-Weltkulturerbe leuchten lassen. Armut stört da nur. Aus Kambodscha Christiane Justus.
Wenn Unsinat ihren Kiosk öffnet und das Wellblechtor nach oben schiebt, fragt sie sich, wie lange sie hier wohl noch verkaufen kann. Sie macht sich große Sorgen, denn sie soll weg von hier. Der Laden auch und ihre drei Kinder. Die Behörden wollen, dass sie umziehen, erzählt sie weinend. Die Männer sind schon mehrmals hier gewesen und sie sagen, ich muss gehen. Und sie drohen mir. Ich kann kaum noch schlafen. Aber ich habe mich entschieden, ich werde hier bleiben, solange es geht. Sie kämpft für ihr Zuhause, denn hier, wo die Touristen sind, hat sie ein gutes Einkommen. Der Verkauf von Snacks und Getränken reicht, um die Ausbildung der Kinder zu finanzieren, damit es ihnen irgendwann besser geht. Der Tourismus bei den Tempelanlagen von Angkor Wat ist für sie, wie für viele Nachbarn, die Lebensgrundlage. Sie wohnen in einer Siedlung im weitläufigen Tempelareal. Auf 200 Quadratkilometern befinden sich mehrere hundert Tempel. Tausende Besucher aus aller Welt spazieren täglich durch das von der UNESCO ausgezeichnete Weltkulturerbe. Zum Sonnenaufgang herrscht eine besonders magische Atmosphäre. Die Plätze mit der besten Sicht auf den Haupttempel in der Morgenröte sind heiß begehrt. Die Einheimischen leben hier mittendrin seit Generationen. Für einen Touristen aus Norwegen ist genau das das Besondere.
Die Atmosphäre ist großartig. Ich finde es auch toll mit den Einheimischen hier. Die sind so freundlich. Alle. Und erklären uns total viel hier, auch bei der Taxifahrt. Eine super Erfahrung.
Eine Mexikanerin ist ebenfalls begeistert. Es ist schön hier mit den vielen Touristen, alle so entspannt und die Einheimischen sind wirklich sehr nett hier. Aber es soll sich einiges ändern. 25 Kilometer entfernt von Angkor Wat wird eine neue Stadt aus dem Boden gestampft. Sie heißt Runta Ek. Die Regierung Kambodschas will, dass 10.000 Familien ihre Heimat bei den Tempelanlagen verlassen und in diese wachsende Baustelle ziehen. Anfangs gab es noch nicht mal Wasser und Strom hier. Yongke ist hier seit einem Jahr. Sie hatte den Druck der Behörden nicht mehr ausgehalten. Mit ihrem Mann wohnte sie vorher in Angkor. Dort arbeitete er als Tagelöhner. Es gab keinen Grund, wegzuziehen. Außer die Drohungen, dass es ihnen sonst in Zukunft viel schlechter gehen würde. Hier in der Kunststadt ein neues Leben aufzubauen, scheint für die Familie unmöglich. Sie probieren es mit einem Gemüsestand. Die Stadt hier ist völlig anders. Hier ist nichts. In Angkor konnte ich auch ohne Geld gut überleben. Ich habe im Wald Kräuter und Insekten gesammelt und verkauft. Jetzt muss ich Gemüse einkaufen und bleibe auf den Kosten sitzen. Heute sind die einzigen Kunden die neuen Nachbarn, denen es selbst an Geld fehlt. Keiner von ihnen ist glücklich hier in Runta Ek. Und täglich nach Angkor zurückzufahren, um besser zu verdienen, das kann sich wegen der Spritpreise niemand leisten. Die Umgesiedelten sind nun auf die monatlich gezahlte staatliche Unterstützung von $125 angewiesen. Früher hatten sie ein eigenes, höheres Einkommen. Früher. Da, wo ihre Häuser standen, sind heute nur noch die Grundrisse zu sehen. Reste der Grundmauern, eine Kloschüssel, ein paar Flipflop-Schlappen. Ansonsten alles weg. Was die Regierung mit diesem freigeschaffenen Land in der Nähe der Tempel vorhat, ist nicht bekannt. Es gibt Gerüchte über Hotelanlagen, einen Freizeitpark. Aber der Sprecher der zuständigen Behörde Long Khusal erklärt, dass das alles eine Entwicklungsmaßnahme sei zum Vorteil der Einheimischen. Die Familien zögen freiwillig um.
You see, this is not punishment. This is providing opportunities.
Das ist keine Bestrafung. Wir bieten ihnen neue Möglichkeiten. Sie bekommen ein besseres Zuhause als vorher in der kleinen Hütte.
In a small hut.
Montse Ferrer von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht das ganz anders. Der Umzug in die unfertige Satellitenstadt sei eine Zwangsumsiedlung, bei der die Menschenrechte verletzt würden. Sie fordert ein Einschreiten der UNESCO. Diese solle sich stark machen für die Bevölkerung Kambodschas. Also da werden Menschen ernsthaft bedroht. Und wir sprechen von Kambodscha, einem Land, das eine lange Geschichte von sehr, sehr gewalttätigen Zwangsumsiedlungen hat. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, dass sich internationale Organisationen wie die UNESCO in Kambodscha für die Menschen einsetzen. Die UNESCO äußert inzwischen öffentlich Besorgnis und distanziert sich von den Umsiedlungen. Nahe der Tempelanlage befindet sich das Büro der lokalen Nichtregierungsorganisation Ad Hoc. Ihr Leiter Chen Chamoran wirft dem Staat Versagen vor.
Die Menschen dürfen nicht bevormundet werden. Die Regierung könnte doch auch bessere Möglichkeiten schaffen, da, wo die Menschen vorher gelebt haben, da, wo sie lieber wohnen möchten. Und so etwas muss man doch auch besser vorbereiten. Sie können die Menschen nicht einfach fortjagen, gegen ihren Willen.
In ihrem Kiosk fegt Sinat Un den Staub der Straße von den Limo-Dosen. Sie möchte ihren Laden hier weiterführen, unbedingt. Auch wenn ihre Schwester schon umgezogen ist und viele ihrer Nachbarn. Jeden Tag betet sie zu den Göttern von Angkor Wat für eine bessere Zukunft. Ich habe noch Hoffnung für das Land Angkor Wat. Wir wollen glücklich sein und nicht mehr leiden, keine Angst mehr haben. Und dass meine Familie für immer hier bleiben kann. Für Touristen ist Angkor Wat in erster Linie nur ein spektakulärer, ein magischer Ort. Für Einheimische ist die Tempelanlage mit den Touristen ihre Heimat und ihre Lebensgrundlage.
Christiane Justus. Mehr aus Kambodscha im Weltspiegel am Sonntagabend im Ersten und in der ARD-Mediathek. Alt und dement, darauf steuert Japan in großen Schritten zu. Innerhalb der OECD gehört es zu den Ländern mit den höchsten Zuwachsraten, wenn es um Demenz geht. Doch bisher sind die alten und dementen Menschen in der Gesellschaft kaum sichtbar. Das Restaurant der falschen Bestellung will das ändern. In dem temporären Restaurant kellnern demenzkranke Menschen. Katrin Erdmann war für uns dort.
Um kurz vor 12 Uhr mittags kommt Toshio Morita zur Tür rein und schon ertönt es. Er sei heute zum ersten Mal da, sagt er lachend, während seine Frau ihn liebevoll in die Seite knufft und korrigiert. Nein, du machst das schon seit einem Jahr. Okay, korrigiert er sich sofort und dürfte seine Antwort dennoch sofort wieder vergessen, denn der 86-Jährige hat Demenz. Aber immerhin kann er seine Arbeit beschreiben. Ich begrüße die Gäste, weise ihnen die Plätze zu und nehme die Bestellung auf. Und schon drückt ihm einer der Freiwilligen einen Zettel mit Klemmbrett in die Hand. Toshio Morita ist zugewandt, freundlich und schreibt sorgfältig eine 1 hinter den bestellten Kaffee auf seiner Liste. Einige Minuten später stellt ihm eine Freiwillige das Getränk aufs Tablett. Ein anderer sagt ihm, wer ihn bekommt. Der Tisch mit der roten Papierblume. An jedem Platz steht eine andersfarbige Blume, um Toshio Morita die Arbeit zu erleichtern. Konzentriert bringt er das Getränk der Kundin. Fehler macht er nicht. Das ist doch nahezu unmöglich, denn 6 Freiwillige schwirren um ihn herum. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Eine Stunde lang wird er in dem Pop-up-Restaurant, das in der Stadt Chofu am Rande von Tokio einmal im Monat mittags öffnet, Kaffee und Kuchen an die Tische bringen. Dann kommt der nächste demenzkranke Mensch. Früher habe er viele Jobs gemacht, erinnert er sich, war Techniker auf einer Baustelle und Versicherungskaufmann. Dass er jetzt als Kellner auf seine alten Tage noch fachfremd arbeitet, störe ihn überhaupt nicht. Im Gegenteil, sagt Ehefrau Masako. Er hat selbst den Wunsch geäußert, dass er arbeiten möchte. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Sache, das machen wir. Und einmal im Monat, bevor er dann herkommt, ist er schon morgens total aufgeregt und freut sich. Diese Kundin hat bei ihrer Arbeit Kontakt zu dementen Menschen gehabt und war neugierig auf das Café. Es ist sehr angenehm hier, sagt sie. Fehler habe ihr Kellner nicht gemacht und löffelt weiter ihren Kirschblütenkäsekuchen. Im Vergleich zu früher werden demente Menschen besser akzeptiert. Neben ihr sitzt eine andere Kundin, die eine Beratungsstelle für ältere Menschen leitet und darüber nachdenkt, ein ähnliches Café zu eröffnen. Allerdings, es sollte dann eins sein, in dem Menschen mit allen möglichen Handicaps arbeiten, also nicht nur demente Menschen. Orte, von denen es bisher nur wenige in Japan gibt, beziehungsweise eben immer nur solche, die aufpoppen und im Grunde sofort wieder verschwunden sind. Ich finde, dass Orte wie diese hier total wichtig sind für die japanische Gesellschaft, denn wir haben ein Problem mit der Überalterung. Wenn es also Orte für eine aktive Teilhabe gibt, ist das sehr gut. Ein Platz, an dem alle wieder Kraft und Energie schöpfen können. Yui Iwata gehört zu den Freiwilligen, die durch einen Verein das Pop-Up-Café mittragen. Finanziert wird es durch Spenden und öffentliche Gelder. Menschen mit dementen Angehörigen können sich melden, wenn sie Interesse an einer Mitarbeit haben. Dass dieses und andere Demenzcafés immer nur kurz öffnen, hat verschiedene Gründe. Auch finanzielle. Es wäre natürlich schöner, es würde einen permanenten Ort geben, aber es ist jedes Mal auch viel vorzubereiten und zu organisieren. Und nicht jede demente Person kann hier arbeiten. Es gibt auch welche, die ärgern sich direkt über die Kunden, sind leicht überfordert. Deshalb müssen wir genau gucken, wer ist geeignet und wer nicht. Also es gibt viele Hindernisse. Aber einmal im Monat ist schon mal besser als nichts, findet die 38-Jährige, die hauptberuflich als Erzieherin arbeitet. Wir möchten dazu beitragen, dass die Gesellschaft stärker sieht, dass demente Menschen auch arbeiten und etwas beitragen können. Und dass es ihnen Freude bereitet, die Arbeit auch ihrem Leben einen Sinn gibt. Für zumindest einen Teil der Freiwilligen sei die Mitarbeit zudem eine Möglichkeit, sich mit anderen über ihre Erfahrungen auszutauschen. Denn oft haben sie demente Angehörige im Haushalt zu versorgen.
Katrin Erdmann war das aus Japan. Und das war auch Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.